Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Paar Minuten später sind wir heute dran, der Tennisprophet und ich, aber ja. Und gleich geht's in Miami wieder los, Zeitverschiebung. Zum Glück, weil sonst würden wir jetzt live beginnen. Aber servus, ich habe immer noch Probleme damit, Andi, dass es das ATP Masters 1000 Turnier in Miami ist, weil traditionell auch die ATP will uns ja verkaufen, dass das immer schon so war. Aber es war natürlich Key Biscayne und ich war nie dort. Aber irgendwie werde ich nicht recht warm mit diesem zwar sehr schön umgestalteten Parkplatz, aber auch mit diesem Hard Rock Stadium, wo sie die Tribüne reingebaut haben. Da passen sicherlich mehr Leute rein als in Key Biscayne. Aber allein dieser Klang von Key Biscayne, der ist halt für Tennispuristen und Historiker schon noch schön irgendwie, finde ich. Servus.
Ja, servus lieber Jens. Servus, grüß euch zu Hause. Ja, wenn ich ausholen darf, mir geht es natürlich ganz ähnlich. Ich habe dir da noch das voraus, worin du mich inzwischen überholt hast, oft nämlich doch vor Ort gewesen zu sein. Und das waren so die Anfänge meiner wunderbaren Laufbahn, wie man das so in aller Bescheidenheit sagen möchte, mit einem Augenzwinkern. Wo soll ich anfangen? Es ist natürlich genauso, wie du sagst, erst einmal war das Key Biscayne, also dieses Key steht ja nicht fürs Schlüsselloch oder für den Schlüssel, sondern ist so eine Halbinsel lang hinausgezogen, Landzunge muss man eigentlich sagen, wo man gefahren ist über den Rickenbacker Highway, jedes Jahr erzähle ich das, man hat reingehauen $1 und man war natürlich als junger Forscher-Reporter mit einem Cabrio unterwegs und ich weiß noch, als ich mich selber entsandt habe, aber dann dort dafür doch einiges erntete. Und zwar war es im 89er Jahr, auch schon ein bisschen zurück. Da ging es nämlich darum, einen Bericht zu machen für Sport am Montag, einen Trainingsbericht des Österreichischen für die Begegnung im Ferry-Dusiger Stadion, das es auch leider schon nicht mehr gibt, weil es dem Abriss zum Opfer gefallen ist, wo dann wenig später, nämlich knappe Wochen drauf, das Duell mit Schweden natürlich zugange war. Das 89er Jahr, jetzt werden alle noch wissen, diesen fürchterlichen Unfall von Muster. Und der konnte dann natürlich gegen Schweden nicht spielen. Ich möchte es aber diesmal auf dem Häuslskopf aufziehen, weil ich das auch noch in Erinnerung habe vor Ort. Also der Häusl spielt am Center Court gegen den alternden Jimmy Connors, der damals mit dieser gelben,
Estusa.
Genau, danke. Ja. Diese gelbe Estusa-Krücke, die es nirgends zu kaufen gab. Und war ja wurscht, was der gespielt hat, weil es ging um ihn selber. Und der Horstl, ich glaube, hat zum ersten Mal dort gegen einen Connors gespielt, jemals. Und war natürlich ein Grätzen, das wissen wir eh. Auch gegen den Yannick Noir, ein paar Jahre davor in Monte Carlo, de Moor, you whistle the better I play. Und hat das dann oft auch durchgezogen. Und dort hat er also angefangen, völlig respektlos den Connors zu verarschen, mit so Gästen und gebrüllt Yes nach den ersten zwei Punkten, die ihm gelungen sind mit Stop-Lob. Und bei der ersten Gelegenheit, und das Publikum wurde nicht so ganz warm, ein paar haben gelacht, ein paar haben gejubelt. Und der Connors hat dann nur, ich glaube, er hat gewonnen 6-1, 7-6, 6-2, war mich nicht alles täuscht. Und das waren drei Sätze, auch das zeigt noch, das war ja damals wirklich das fünfte Grand-Slam-Turnier, so hat man es genannt, auch da ist was verloren gegangen, nicht nur, wie du schon gesagt hast, eingangs vom Schauplatz her. Hast du eh eine halbe Stunde Zeit? Weil
ich mach ruhig. Also, ja. Ich habe nichts beizutragen heute. Ich drück weiter.
nein, aber um das noch abzurunden und fertig zu erzählen. Also das ist einmal die erste Erinnerung. Der Connors hat ihm dann die doch seinerzeit sehr feisten Wadeln Viere gekriegt. Allerdings, und jetzt fällt mir was ein, ein ganz guter, vielleicht ein kleiner Vergleich, obwohl natürlich der Herr Wielander 7 Grand Slams gewonnen hat und Nummer 1 der Welt war und dann erst eine Sinneskrise hatte, so ähnlich wie eine vielleicht wie die ich jetzt einmal dem Tommy Thiem unterstelle. Also da ist dann auch nicht so recht mehr was weitergegangen und er hat so dahin gespielt, ja, hat auch nicht recht gewusst, die Motivation war sichtlich weg. Und das war dann eben im 89er Jahr so, auch ein Mitgrund, ich will nichts gegen die Leistung vom Horstl sagen, aber dass der ihn schlagen konnte zu Hause in diesen 5 Sätzen, lange Zeit, überhaupt die längste Davis-Cup-Partie jahrelang, glaube ich, danach.
6 Stunden, 5 Minuten, glaube ich, oder?
So ungefähr. Genau. Vielen Dank dafür. Und es war natürlich furchtbar, weil der Dom ausgefallen ist mit diesem Autounfall. Und ich weiß noch, ich wurde zurückbeordert, ja, weil der Herr Zimmer wollte sich nicht nehmen lassen, das zu kommentieren, obwohl er keine Ahnung gehabt, gehabt hat, was ich dort angespielt habe. Ich habe es ihm dann zugetragen, ich war der bessere Assistent und halt auch schon Reporter hier und da Moderator, wenn man mich ließ. Aber die Granden haben sich das nicht nehmen lassen. Und jetzt kommen die Geschichten, also der Muster schlagt also den Yannick Noir, das habe ich dann schon nur mehr im Fernsehen zu Hause gesehen, und dann passiert dieser fürchterliche Unfall und der Grönedl fällt mir aber ein bisschen nicht dort geblieben, sondern ganz einfach, weil ich zurückbeordert worden bin vom Herrn Zimmer. Und das war dann natürlich, alles Weitere ist Geschichte. Jetzt konzentrieren wir uns jetzt wieder vielleicht auf diese Parallele.
Also, ja, warte ganz kurz, ich muss nur den deutschen Zuhörern Kontext gehen. Also Franz Grönedl und Gerhard Zimmer sind die beiden Tennis-Kommentatoren, mit denen ich groß geworden bin. Also ich kann so alles, was ich im ORF in jungen Jahren gehört habe, waren entweder Grünedl oder Zimmer. Und Franz Grünedl war dann auch Sportchef, bevor es der Oberhauser geworden ist.
Genau.
Richtig,
ganz,
oder?
Ganz genau. Ja, danke, entschuldige, dass ich das nicht erklärt habe. Also das waren so meine Hürden. Andererseits, ich durfte dann neben Herrn Zimmer sitzen, kann mich noch erinnern. Und dann war also dieses Match gegen Yannick Noir irgendwann ganz tief in der Nacht. Auf einmal fällt die Leitung aus. Und ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe dann Richie Oberndorfer angerufen, wie es steht. Weil der war dort noch fürs Radio tätig. Und habe mich mit dem aus... Und dann hin und her. Und dann, also das sind so die Erinnerungen von damals. Furchtbar, der Dom. Aber auch das sieht man, weißt du, so ein Comeback. Der Dom war halt vielleicht ein größerer Beißer als so manche andere nach einem Comeback, sage ich jetzt einmal so frei heraus, weil der hat sich ja dann danach erst trotz dieses Unfalls, und das hat ihn ja dann zu Heldenstatus gemacht, genauso wie einen Hermann Mayer und auch einen Niki Lauda, die natürlich Denkmäler geworden sind in Österreich, weil der Dom hat nach diesem Unfall bis heute natürlich ein Knie, das er nie ganz durchstrecken konnte, muss der vorstellen, im Fuß, und wurde damit Nummer 1 der Welt. So, jetzt bin ich nicht mehr bei Kibiscan, aber ich war so begeistert dort. Ne, und das letzte Mal war ich dann, jetzt schließt sich der Kreis, und ich bin gleich ruhig, dann redest du 10 Minuten durch, bitte. Schließt sich der Kreis, weil ich 97 auch wieder auf eigene Rechnung hier, der Oberhauser, den brauchen wir dort nicht, der soll ich nicht. Ding, und ich sage, Herr Oberhauser, ich bin schon da. Wenn ich doch schon da bin, darf ich das vielleicht, na, dann machen Sie es halt, dann übertragen Sie es halt. Ne, und dann habe ich das übertragen, auch das Finale. Gegen den Herrn Bruguera, wo der Dom das letzte seiner Turniere gewonnen hat, ja. Und danach, vielleicht erinnert man sich auch daran noch, war dann in Graz die Davis Cup-Partie gegen Kroatien. Und der Dom hat verloren zum ersten Mal ein Heimspiel im Davis Cup. Es war dann auch sein letztes überhaupt, das er bestritten hat für Österreich.
Oder?
Genau, gegen den Ivanisevic nach mehrfacher Führung. Dazu muss man aber zu seiner Verteidigung sagen, er hat etwas gemacht, das ich bis heute noch verstehe, er vielleicht schon. Er ist nämlich immer damals von einem kürzeren Schläger auf einen 4 cm längeren, aber auf Hartplatz umgestiegen. Das heißt, in Kibiscan hat er gespielt mit der langen Kneißl, er war damals Kneißl. Das war natürlich ein eigens für ihn gemachtes Racket, das verlängert war. Und hat dort gewonnen mit der langen Krücke und dann die paar Tage, er hat immer braucht einige Zeit, um sich auf den kurzen, warum das, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es spielen viele längere Backer und zwar auf allen Belegen bis heute, ich auch, aber ich bin ja kein Maßstab. Also auf jeden Fall, dort hat er dann leider verloren. So, jetzt fällt mir nicht mehr sehr viel ein zu Miami. Außer, dass es leider in Miami ist, und da gebe ich dir recht, weil jeder, der das dort kennt, erstens einmal ist dort ungleich hektischer, und dann hat man ja auch in Kibiscan, das sage ich jetzt noch, in Kibiscan, was mir wichtig ist, ich glaube, ich war 5-mal dort extra, auch nur deswegen, weil da haben natürlich auch Leute gewohnt, die mit dem Turnier zu tun hatten, und die haben einen dann beherbergt hier und da, war man recht nett, war, also war das auch eine günstige Reise. Und aber man konnte dort vom Turnierparkplatz gehen, 2 Minuten zu Fuß und ins Wasser reingekupft. Das war fantastisch. Neben Spielern und neben irgendwelchen wunderbaren Damen, die dort auf und ab gingen. Das sind meine Erinnerungen.
Ja, ich habe in der Zwischenzeit jetzt den Hund gefüttert, das Bad schnell feucht ausgewischt, aber auch nachgeschaut während deines Monologes. Du hast völlig recht, 6-2, 7-6, 6-1 war das Ergebnis, wie das Tiebreak ausgegangen ist, gibt die ATP-Seite nicht mehr her. Damals 89 Jimmy Connors gegen Horst Koff. Und ja, ich kann die Erinnerung zum Muster nur ganz kurz teilen. Ich glaube, es war der Unfall war, glaube ich, am 31. März. Kann es sein, dass der Unfall am 31. März
ja,
war?
Ja, entschuldige, ich unterbreche dich ja? Ein letztes Mal. Es wurde uns dann unterstellt, also als das gemeldet, ich war ja gerade am Rückflug.
Aprilscherz, oder?
Steig aus dem Flieger aus, genau. Und dann hast du auf einmal ein Aprilscherz. Hättest nichts Bräderes machen können, weil der gewinnt halt gegen einen Lendl.
Ja? Genau. Und ich habe ich hab die ganze Zeit gewartet, dass das aufgelöst wird. Weiß ich noch, bin zu Hause. Ich habe mir das Noir-Spiel angeschaut mit meinem Vater gemeinsam. Das war irgendwann in tiefster Nacht, da ist die Uhr vom Papa wieder. Ja, und die andere Anmerkung nur ganz kurz, also das mag für die Radsportler natürlich ein Drama sein, dass die Dusika-Halle nicht mehr gibt und vielleicht auch für die Volleyballer, aber ganz ehrlich, wie man dort gesessen ist, und ich war am ersten Tag dieses Länderkampfes gegen Schweden dort, also in keiner Halle bin ich jemals ungemütlicher gesessen als in dieser Dusika-Halle.
Ja.
Beinfreiheit, sehr, ich bin sogar letzte Woche im Burgtheater deutlich besser gesessen und da bin ich beschissen gesessen, aber immer noch deutlich besser als im Dusika-Stadion, sorry.
Na klar, im Burgtheater bist du auf der Bühne gesessen.
Das ist korrekt. Neben dem Oftscharek und der gar nicht wusste, wie er tun soll, wenn so eine Legende wie ich daneben sitzt.
Mit Recht. So eine Geschichte fällt mir jetzt doch noch ein. Es ist furchtbar, aber es war zu. Nein, inzwischen habe ich es wieder vergessen. Bitte sprich weiter.
Ja, gut. So.
Oh ja, entschuldige, jetzt. Und zwar habe ich damals getroffen auch Herwig Stracker und Edwin Weindorfer, die sich ebenfalls.
Das hast du schon erzählt und hast beim Weindorfer am Boden geschlafen, weil dir der Rücken so weh dann hat.
Ja, genau. Nein.
Oder ihm hat der Rücken weh getan.
Ihm hat der Rücken so weh dann, ich habe ihn massiert und durfte dafür im Bett schlafen, neben dem Herwig. Das waren Zeiten. Ne?
Großartig.
Ja. Gut. Und den Herwig habe ich dort 9-4 auf einen langen Satz, habe ich ihm dort gezeigt, wo der schwedische Flankengott wohnt.
Wo der Bartel den Mostert. So, wir werden gleich aktuell, aber jetzt haben wir so schön historisiert. Machen wir Pause und dann geht's aktuell weiter.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, so, jetzt haben wir also Alcaraz gefeiert letzte Woche. Jetzt hat er gegen Lajovic gestern Abend, hat es ein bisschen angeschüttet, will ich nicht sagen, aber beim Ausservieren bei 5-4 im zweiten Satz hat er es dann nicht geschafft und im Tiebreak vergibt er zuerst auch 3 Matchbälle dann. Der Alcaraz gewinnt aber gegen Lajovic, spielt hoffentlich, das würde mich freuen, im Viertelfinale gegen den Rühne. Das würde ich mir gern anschauen, aber Rühne muss zuerst gegen den Taylor Fritz gewinnen. Aber was mich natürlich massiv irritiert hat, weil ich auch zu wenig davon gesehen habe, war das 0-6-4-6 vom Zverev gegen Taro Daniel. Das sind so meine Fragezeichen, die ich habe. Wie ist denn dein Take bis jetzt bei den Männern, Andy, von Miami 2023?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ist vielleicht hat er die Sendung gehört und sich dann doch ein bisschen zu sehr auch über sich selbst gefreut und war zu hochnäsig, weil wir haben ihn gelobt.
Ja.
Wie gut er nicht wieder mit dabei wäre, Top Ten Niveau und hin und her. Und das ist eben, aber das habe ich auch gesagt letzte Woche, man kann es nachhören. Bis auf solche Unfälle und die werden sicher wieder kommen. Ich hoffe, das war nur ein kleiner davon. Natürlich leider auf einer großen Bühne. Was ist mir sonst aufgefallen? Nicht viel. Weil mich die alle gar nicht sehr interessieren, aber Shelton, Norrie, Deminau, Zoric, Nishioka, Musetti, Evans und Baez schon draußen. Was mir gut gefallen hat, war diese Hurkacz-Partie gegen irgendeinen.
Kokkinakis. Thanasi Kokkinakis.
Genau. Obwohl ich den an beiden nicht viel abgewinnen kann. Der Hupsi ist mir neutral, der andere, ja, aber gut.
Naja, aber wenn man den anderen jetzt vergleicht mit seinem besten Kumpel auf der Tour, dann ist mir Kokkinakis in seinem Gehabe... deutlich lieber.
Natürlich. Dann bin ich wiederum bei dir, aber beide ist sind wir nicht, also ich bin denen nicht sehr, ich weiß nicht. Ich war auch grätzen, aber so klar hoffe ich doch niemals. Aber egal. Gut, vielleicht tue ich ihm Unrecht. Auf jeden Fall war das ein super Spiel vom Ergebnis her zumindest.
Ja, 3x7-6, die längste 3-Satz-Partie in diesem Jahr.
Ja, genau. Und hat es nicht noch was gegeben auf 3 Tiebreaks dort?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber was mir halt aufgefallen ist, ganz ehrlich, ist, dass die ersten 2 Tage waren so mühsam, also wenn der Dominik nicht gespielt hätte und dann verloren hätte, aber da waren Matches dabei, wo du dir denkst, ist das jetzt der Challenger auf Teneriffa?
Ja.
Bei aller Liebe zu Teneriffa, aber das war ein Tausender-Turnier und das ist ja gar nichts gewesen.
Ja, also, ganz genauso, mein Lieber, geht's mir auch. Und weißt du, für mich ist es ja nur noch, ich muss mir ja nichts mehr anschauen. Ich koffer tue es trotzdem, weil, wie du schon oft gesagt hast, ich kein Leben habe anscheinend. Aber ich komme jeden Abend erwartungsfroh heim, relativ früh. Und was ist heute für eine Partie? und denke mir, na, morgen schaue ich vorher, was ich, weil da versäume ich gar nichts, also brauche mich nicht heimhetzen und dann drehe ich auf und dann ist da auf einmal, wie du sagst, also fürchterlich, ja. Und das ist aber schon auch was, also wenn man da wiederum, weil du sagst Challenger, ja, mir fällt nur ein und das möge jetzt wieder nicht, naja, ich weiß nicht, ich tue mich so schwer mit dem Team, ich sage nichts mehr, ich hack auch nicht mehr auf ihm herum, ich stelle nur
das
in Frage.
Das machen wir sowieso nicht, das machen wir sowieso
nein,
nicht, finde ich.
Nein, aber wenn man halt immer nur sozusagen besserwisserisch da ist und ich will mir ja schon, ich mag ihn ja und so, aber es ist die Frage, die ich mir stelle, ist folgende, ja, wenn er jetzt sagt, er hat dort Konzentrationslücken gehabt, wieder trotz Satzball, erster Satz Aufschlag, das hat er halt verloren. Kann auch nur im Kopf sein, meiner Ansicht nach, aber...
Nein, Moment, Sonego hat aufgeschlagen. Bei Satzball-Team hat Sonego aufgeschlagen.
Ach so, hat Sonego, ja. Okay, gut, dann ist das falsch, entschuldige. Jedenfalls Satzball war und dann halt zu dieser 4:0-Geschichte, die ja auch, das dauert knapp eine Viertelstunde, aber entschuldige, wenn ich jetzt eine Konzentrationslücke von einer Viertelstunde habe, dann ist das auf der Profitour auch bei einem Challenger nicht, da bin ich nicht kompetitiv. Und das, ich fürchte, schau, wir sehen sie aus dem letzten Jahr, was ist dort passiert? Es kam dann eine längere Pause. Ja? Jetzt, bevor ich mich jetzt zurückbegebe, mich wieder matere und geißel auf Sand, ja, was noch anstrengender ist, und wieder nur meine körperlichen Belange sozusagen in Schuss bringe und hoffe, irgendwann wendet sich das Blatt, denke ich mir, eine Pause wird sowieso sein müssen, ich würde sie lieber jetzt nehmen und mir dort eben Gedanken machen, wie kann ich an meiner Konzentration arbeiten, und zwar abseits des Tennisplatzes, wie kann ich mich definieren, was sind denn so die Dinge, die mich immer wieder einholen, wenn ich Satzbälle habe, also mich damit einmal ein bisschen wirklich ehrlich auseinander, bin ich wieder beim Werner Schlager, den wir letztes Mal hatten, ja. Und ich denke mal, so eine Pause ist unausweichlich, vielleicht ist es dann wiederum die letzte Möglichkeit, wenn er jetzt noch spielt, was er spielen möchte, was man so hört, auch auf Challenger-Ebene, aber ich glaube, da wird er nicht ganz drum herum kommen, das wollte ich dazu noch sagen.
Ja gut, er hat eine Wildcard für München bekommen, wie er es in Monte Carlo anlegen möchte, er hat, glaube ich, eine Wildcard auch nächste Woche für Estoril, Monte Carlo weiß ich nicht.
Das weiß man ja noch nicht. Und ich glaube nicht, dass er es spielt. Das hat er auch noch nie gut gespielt.
Ja, das ist komisch, dass ihm das so überhaupt nicht nie gelegen ist, selbst in der besten Zeit. Er hat da mal wirklich eine lässige Partie gegen Nadal gespielt und hat dann auch eine sehr unlässige Partie gegen Nadal gespielt, die er, glaube ich, 0 und 2 verloren hat. Oder war das gegen Djokovic? Nein, ich glaube, gegen Nadal war es.
Wo er
so glatt verloren hat. Ja, es ist eine schwierige Geschichte, weil, wenn man sich die Challengers anschaut, es ist ja nicht so, dass der Dominik nach Biel gefahren wäre, um jetzt bei vergangener Woche zu bleiben und dort ohne Satzverlust und ohne ein Tiebreak spielen zu müssen, die ganze Geschichte gewonnen hätte. Weil da rennen ja keine Nasenbohrer herum. Der Stricker fliegt gegen den Kopil raus. Okay, der hat ihn wahrscheinlich wegserviert, wenn auch im Tiebreak des dritten Satzes. Der Rodionow verteidigt seinen Titel, was stark ist.
Ja, grandios.
Also,
das hätte ich auch noch erwähnt, nämlich mit dem Ofen und der Sinja Kraus. Vielleicht haben wir dazu noch Gelegenheit, weil das auf der kleinen Tour wirklich super
war. Ja, okay, für die Sinja Kraus, schön, dass sie da gewonnen hat, ein ITF-Turnier, aber ja, noch habe ich keinen Kuchen gekauft, wo ich ein Kerzerl drauf tue und das anzünde. Das ist nicht Hilversum 1986, wenn du verstehst, was ich meine.
Schon, stimmt schon, aber immerhin. Also es ist immer, dann bleiben wir halt beim Ofner, der also einen Matchball hatte gegen den Giannessi, den ich auch kenne, weil er für Salzburg, wo ich dort moderiert habe, die Heimspiele letztes Jahr, hier und da als Jolly Joker gekommen ist. Ja. Aber in Anif für mich war die Mannschaft, aber wurscht, ja. Und das wollte ich auch noch gesagt haben, aber wie du sagst, der Rodionow ganz unglaublich und hat sich marginal leider nur verbessert, aber mit dem Druck, wenn du weißt, jetzt voll weit zurück, das wieder zu gewinnen und noch dazu glatt, das ist schon ein super Statement. Jetzt geht's weiter nach Lille. Ich hatte ihn angefragt, aber er ist gerade unterwegs, also nicht böse, er hat es noch immer nicht wahrgenommen. Vielleicht kriegen wir ihn ja ein anderes Mal.
Ja, und der Ofi, das ist natürlich schade, der hat 0-4 und 0-40 im dritten Satz gehabt, kommt zurück, hat Matchball und wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat er diesen Matchball mit einem, wie man so schön sagt, sehr machbaren Volley nicht gemacht. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur nachgelesen. Schade, aber Ofi jetzt Career High, ich glaube 121 ist er. Ja. Im Live-Ranking. Dominik ist auf Nummer 109. Ja. Also es wäre schon irgendwie lässig, wenn einmal, gut, der Dominik, da gehe ich schon davon aus, dass er wieder unter die Top 100 kommt, aber wenn halt einmal irgendjemand anderer, weil so jung ist der Ofi ja nicht mehr und der Juri ist auch schon, ist er schon 23, der Juri? Also auch nicht mehr ganz jung, aber wär schön, wenn sie da wieder runter reinkommen würden. Die Österreicher, von der deutschen Seite wäre es auch schön, wenn man irgendjemand anderer.
Natürlich, jetzt kann man, wenn man ein bisschen sarkastisch ist, könnte man sagen, die mannschaftliche Geschlossenheit ist beeindruckend. Ja. Also 109 bis 150 haben wir dann als letzten, ich glaube, auf 145 den Misolic, davor ist auf 140 der Novak und dann, glaube ich, kommt eh schon der von dir angesprochene Rodionov und noch davor der Ofner
und dann Team.
Der Herr Team, also unglaublich eigentlich.
Eigentlich unglaublich, so. Ja, aber zurück noch einmal nach Miami gegen Sonego, verliert der Dominik also. Der Sascha Zverev geht raus.
Was sagst denn du? Entschuldige, was ist denn dein Eindruck? Weil immer nur ich da so rede über
Nein, ja, was ist mein Eindruck? Ich weiß es ja nicht. Ja. Also es war natürlich andere, wenn du vorhin ein Muster ansprichst, der Muster, als er sich verletzt hat, hat das erste Mal gedacht wahrscheinlich so, jetzt kann ich einen von den wirklich Großen, weil Yannick Noah muss man auf Hartplatz erst schlagen. Der war dann wahrscheinlich so unfassbar gierig, zurückzukommen. Und ich glaube, dass der Dominik nicht mehr unfassbar gierig war, weil wie er sich da verletzt hat auf Mallorca, da war er eh schon ein bisschen nicht mehr so toll motiviert. Und der Muster war damals unfassbar motiviert. Wie viel Anteil da der Ronny Leitgeb gehabt hat, weiß ich nicht, aber nur extrinsisch funktioniert das ja nicht. Da muss ja was von innen auch kommen und beim Muster ist da offenbar ganz, ganz viel gekommen.
Genau.
Und der Dominik, wir haben ein Tennisnet-Magazin gemacht vor 2 Jahren, glaube ich. Und da habe ich geschrieben, der Dominik spielt nur noch mit dem Geld der Bank. Mit anderen Worten, er kann eh nichts mehr verlieren. Er hat seinen Grand-Slam-Titel. Und alles, was noch kommt, ist jetzt Zugabe. Nicht ahnend, dass es wirklich so kommt, weil der Medvedev hat ja auch seinen Hänger gehabt. Irgendwie seinen Motivationshänger, weil er da dieses Finale gegen Nadal verloren hat bei den Australian Open. Aber davor halt die US Open gewinnt. Aber der Medvedev ist jetzt wieder da. Aber der ist natürlich auch ein bisschen jünger als der Dominik.
Ja. Ja, auch wieder ein guter Vergleich. Ja, jetzt habe ich mir auch gerade, ist mir auch wieder eingefallen. Natürlich, weißt du, es war dieses sich überwinden, dieser Grad des sich persönlichen Überwindens mit Schmerzen, also da war der Muster ein Meister in der Selbstgeißelung sozusagen. Und das war auch im täglichen Prozess so. Ich kann mich erinnern, der ist wirklich, wir haben ja dort einen Comeback-Bericht gemacht über lange Zeit. Ja, da war ich nur am Rande dabei, aber da war, glaube ich, der Kögler mit Tommy Rilk, die haben sich das unter den Nagel gerissen, eine Art Dokumentation. Und ich war eigentlich unter draußen, habe zugeschaut. Der Andi Felber war ein Trainingspartner vom Muster damals noch, weil der hat so gern mit ihm gespielt und der Muster ist in diesem Gerüst gesessen. Ja? Und der hatte Schmerzen auch da sitzend dann haben sie versucht, das Bein durchzustrecken dort beim Willi Dunkel, weil er ja deshalb im Glas am Kampf war. Und der hat dort unter Tränen, das kann man alles anschauen, das gibt es auch noch auf YouTube. Also das war schon ein anderer Wille, da wieder zurückzukommen und dann noch zur Nummer 1 zu werden. Also das ist ja wirklich, das ist phänomenal. Und wie du natürlich richtig sagst, da sind Parameter, die sind überhaupt nicht einmal, also das ist so wie schwarz und weiß oder 0 und 100, was da leider auf der einen Seite fehlt, was der andere hatte.
Ja, aber das ist ja kein Vorwurf an niemanden. So war der Muster halt gestrickt und dafür, dafür ist er zum, wie du sagst, Held. Und es ist schön, dass du die anderen beiden auch aufgeführt hast. Weil warum ist der Meier zum Helden geworden? Natürlich war er überragend vor Nagano. Aber in Nagano dann mit diesen ganzen Zufällen auch, dass es dann 3 Tage schneit und dass das Rennen der Super-G nicht sofort nach der Abfahrt ist, da sind ja 100 Sachen zusammengekommen.
Ja,
aber so ist er zum Helden geworden und es braucht halt eine Brechung in der Karriere.
Ja, genau. Naja, und auch der Niki, weißt
ja,
du,
natürlich.
Nach dieser Geschichte, und da bin ich noch stolz, also ich habe jetzt wieder Keynote halten dürfen, ernsthaft, mit dieser Champions-Geschichte, und da haben ein paar eben gefragt, wie das war mit Niki und so, ne? Und was mich am meisten beeindruckt von der Aussage, weil ich habe ihn dann angesprochen, also wie verrückt muss man sein, das habe ich mir für den Schluss aufgegeben, weil ich dachte, der wird besser werden, wie verrückt muss man sein, da wieder einzusteigen, wenn man sagt, das hat alles keinen Sinn mehr, respektive gleich, bevor ich fast gestorben bin, 6 Wochen später und noch mitzufahren um den WM-Titel, um dann doch drauf zu kommen, es regnet mir zu viel. Also das habe ich ihn schon auch gefragt. Und er hat gesagt, weil er war ja bekannt dafür, sozusagen zu behaupten, er hätte keine Emotionen. Sage ich, Niki, das kannst du mir nicht erzählen, du musst da irgendwann einmal Angst. Sagst du, ja schon, ich hatte Zweifel, aber im Vorfeld. Und es geht nur darum, im Vorfeld mich selber zu überzeugen, dass ich dann keine Angst mehr habe. Das Risiko, dort einzusteigen, ist nachher vorher gleich groß. Es kann alles passieren. Ich muss mich halt in der Zeit dazwischen überzeugen und 1000%ig committen, dass ich dann keinen Gedanken mehr daran habe, wenn ich dort compete. Und da war er auch schon. Also der hat schon genau gewusst, wie jetzt kann man sagen, er schiebt Emotionen weg. Das ist aber nicht der Fall. Er hat gesagt, er hat ganz genau nur logisch dort entschieden. Er war auch selten in einem Flow. Das war alles rational, weil der Flow wäre ihm zu gefährlich gewesen. Da hätte er keine Kontrolle gehabt. Also er war schon sehr logisch, strukturiert, planmäßig und ein Kontrollfreak, hat man dann auch in dem Film gesehen. Aber das sind halt so die Zugang- und Denkweisen von Leuten, die da, die selbstbestimmt sozusagen wissen, wo sie hinwollen und was sie wollen im Leben.
Ja, absolutely yes. Und das ist natürlich auch, also wenn man sich jetzt die großen drei im Tennis anschaut, um da einen ganz kleinen Bogen zu spannen, das ist natürlich unfassbar, was die alle gewonnen haben. Aber irgendwie ist es auch unfassbar langweilig, weil ja keiner dieser drei irgendeinen großen Bruch in der Karriere hat. Okay, die waren einmal ein halbes Jahr verletzt und 2017 kommt Federer dann nach langer Zeit zurück, genauso wie Nadal im letzten Jahr nach langer Verletzung gewinnt die Australian Open. Aber irgendwie so ein richtiges Drama, wie es zum Beispiel beim Agassi war, dass der mal dass er wieder zurück zum Challenger musste und dann Nummer 1 geworden ist. Ja, das macht halt Legenden aus. Und ich will da niemandem was gewünscht haben von Djokovic, Federer, Nadal, aber irgendwo, das ist halt das Großartige. Und deshalb ist auch dieser Film, wer nicht gesehen hat, also Rush, das ist ein grandioser Film. Mhm. Gut. Ja. Pause. Wollen wir noch irgendein Wort über die Frauen verlieren oder ist da eh alles wurscht, weil die Świątek gesagt hat, mir tut meine Rippe weh, ich mag jetzt nicht und spielt auch nächste Woche nicht Billie Jean King Cup, spielt vielleicht in Stuttgart, hoffentlich für die deutschen Tennisfans. Und jetzt wird es halt, es läuft schon ein kleines bisschen wieder auf Sabalenka gegen Rybakina raus.
Ja, naja, das ist das, was du befürchtet hast, wo ich sage, es wird wahrscheinlich doch so realistisch, muss man sein, jetzt öfter passieren, ja. Jetzt, wenn man also da jetzt ein bisschen vielleicht etwas vermisst an Glamour und an Lockerheit und dann oder an anderen Attributen, ja, die also dann Endspiele ausmachen. Aber ja, da hast du recht. Ansonsten habe ich von den Damen nicht viel gesehen, was sonst gar nicht meine Art ist. Aber es ging mir ähnlich wie dir. Also ich habe mir gedacht, ja, wenn schon die Herrenpartien so mau sind, wer spielt da eigentlich bei den Damen? Was stimmt gar nicht? Was war denn gestern? Da bin ich dann irgendwo
umgekehrt. Naja, was mich freut, ist, dass die Andreescu wieder gut spielt, weil die Andreescu wichtig ist für den Tennissport, finde ich.
Ja.
Weil die eine richtige Grätzen ist, aber halt auch so viele Varianten hat und die sucht immer einen Weg, wie sie gewinnen kann. Und wenn da halt einmal drei Vorhandsleise hintereinander dabei sind, dann ist es in Gottes Namen so. Ja. Und das taugt mir irgendwie.
Ja. Ja. Taugt dir nicht auch? Also abgesehen davon, vielleicht ist das aber auch wiederum dem geschuldet, dass sie so selten gespielt hat, aber dass die charismatisch ist und dass man irgendwie...
Naja, also bei ihr habe ich schon ein paar Dinge zu bekritteln, wie sie da 2019 die US Open gewonnen hat, also wie unfreundlich die zu den Ballkindern war. Das habe ich, damit kann man bei mir nicht punkten, mit Unfreundlichkeit gegenüber Ballkindern, aber Charisma hat sie. Natürlich hat sie Charisma.
So als Typ.
Ja, natürlich, als Typin.
Eine echte Typin, ja.
Ja, natürlich hat sie.
Das allein ist ja schon, das habe ich gemeint, im Vergleich zu den anderen beiden, kann man sagen, ja, Sabalenka auch, weil du merkst die Emotionen und so, aber Rybakina, wenn die jetzt nicht irgendwas gewonnen hätte, wäre ungefähr von Löschblatt-Charakter für mich persönlich von der Wahrnehmung her. Ne?
Ja, das ist tatsächlich so, ja. Und jetzt im Moment, Andreescu gegen Alexandrova, naja, das sind natürlich jetzt keine Kracher dabei, außer ganz unten Krejcikova gegen Sabalenka. Naja. Gut. Pause, dann Mitarbeiter der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Yo, so, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche. Fang du an.
Ja, ich fange an. Naja, ich hätte mir gern länger überlegt, wen der beiden Challenger-Helden ich genommen hätte. Es muss jetzt natürlich der Rodionov sein, weil der zum Unterschied vom Ofi gewonnen hat. Für den Ofner tut es mir leid, noch einmal Matchball gehabt zu haben nach dieser Aufholjagd und dann nicht den Titel zu gewinnen. Ist eine harte Erfahrung, aber es freut mich bei beiden, der Aufwärtstrend. Also bei mir ist der Juri Rodionov, weil der Bursche auch noch der Jüngste ist dort und weil da wirklich Hoffnung besteht, dass wenn der so ernsthaft weiterarbeitet, er dann doch einmal sich sagen wir mal, unter den 100 auf längere Zeit aufhalten wird in Bälde. Das sage ich jetzt einmal so heraus. Es ist Hoffnung, es ist nicht auf irgendwas wirklich begründet, weil man kann sagen, ein so ein Challenger-Titel im Jahr ist dann auch wenig, aber er hat schon 6 und es waren dann doch mehrere teilweise. Der letzte davor war in Mauthausen auch schon lang her, fast ein Jahr wieder. Oder, naja, nicht ganz, aber da haben wir ja dann auch drüber gesprochen hier. Also Juri Rodionow für mich. Jetzt bin ich sehr gespannt, wenn du aus dem Hut zauberst.
Ich habe niemand, ganz ehrlich, in diesem Zusammenhang. Ich tue mich echt schwer in dieser Woche, weil dann nehme ich dann doch den Ofi, Sebastian Ofner, weil das einfach ja eine starke Geschichte ist, wie er da zurückgekommen ist und dann halt sicherlich auch mit Pech. Jetzt wird der Giannessi wahrscheinlich sagen, na, was willst du von mir? Ich habe vorher auch bei 3 Ballwechseln Pech gehabt. Das gehört dann einfach dazu, dass ab und zu ein paar Ballwechsel in eine Richtung oder in die andere laufen. Anyway,
Aber so ein Steirer ist auch.
Ach, aber so ein Steirer ist, ja, genau.
Ein steirischer Bruder, quasi.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.